Thank you. wo wir gestern aufgehört haben. Avyasta yoga yuktena chinta sanam yaganina paramam purusham divyam yati padam uchintayam. Wer über mich als die höchste Persönlichkeit Gottes meditiert, wenn immer sein Geist ständig darin übt, sich an mich zu erinnern und von diesem Pfad nicht abweicht, o Partha, dem ist es sicher, mich zu erreichen. Erläuterung von Stefan. In diesem Vers betont Sri Krishna, wie wichtig es ist, sich an ihn zu erinnern. Die Erinnerung an Krishna wird durch den Vorhang des Chantens, des Hare Krishna Mantras wiederbelebt. Durch solches Chant und Hören der Klangschwingung des höchsten Herrn werden Ohr, Zunge und Geist beschäftigt. Diese mystische Meditation ist sehr einfach auszuüben und sie hilft einem, den höchsten Herrn zu erreichen. Purusham bedeutet Genießer. Obwohl die Lebewesen zur marginalen Energie des höchsten Herrn gehören, sind in dieser Welt materiell verunreinigt. Sie halten sich selbst für Genießer, doch in Wirklichkeit sind sie nicht der höchste Genießer. Denn wie im vorliegenden Vers eindeutig gesagt wird, ist die höchste Persönlichkeit Gottes in ihren verschiedenen Manifestationen und vollständigen Erweiterungen als Narayana, Vasudeva und so weiter der höchste Genießer. Der Gottgeweihte kann ständig an das Ziel der Verehrung, den höchsten Herrn, in jedem beliebigen seiner Aspekte, Narayana, Krishna, Ram und so weiter, denken, indem er Hare Krishna chantet. Durch diesen Vorgang wird der Gottgeweihte geläutert und dank seines ständigen Chantens wird am Ende des Lebens zum Königreich Gottes erhoben werden. So wie man bei der Ausübung von Yoga über die Übersinn im Innern meditiert, richtet man beim Chanten von Hare Krishna seinen Geist immer auf den höchsten Herrn. Der Geist ist launisch und deshalb ist es notwendig, ihn zu zwingen, an Krishna zu denken. Ein oft angeführtes Beispiel in diesem Zusammenhang ist das der Raupe. Denn ebenso wie die Raupe einfach dadurch, dass sie ständig daran denkt, ein Schmetterling zu werden, noch im selben Leben in einen Schmetterling verwandelt wird, so können auch wir, wenn wir ständig an Krishna denken, mit Sicherheit am Ende unseres Lebens die gleichen körperlichen Eigenschaften erlangen wie Krishna. Vers. Avyasa yoga yuktena cetasanam yagamina paramam purusham divyam yati partan chintayam. Wer über mich als die höchste Persönlichkeit Gottes meditiert, indem er seinen Geist ständig daran übt, sich an mich zu erinnern, und von diesem Pfad nicht abweicht, o Partha, dem ist es sicher, mich zu erreichen. So der ganze Vorhang des Krishna-Bewusstseins. So die ganze Praxis des Krishna-Bewusstseins soll uns helfen, wieder Krishna bewusst zu werden. Oder uns an Krishna zu erinnern. Der ganze Vorhang des Krishna-Bewusstseins ist im Grunde nichts anderes als ein Erinnerungsvorhang. In Chaitanya Charitamrita heißt es Nitya Sida Krishna Prema Sadekabu 9 Shamanadi Shuddhachitya Karanuna. Das bedeutet, dass im Herzen eines jeden Lebewesens in unmanifestierter Weise, unmanifestierter Form das Krishna-Bewusstsein sich befindet, im Herzen befindet. Das heißt, dass es nicht etwas ist, was man aus einer anderen Quelle gewinnt. Oder mit anderen Worten, ist nicht etwas, was eine künstliche Beeinflussung des Geistes. Sondern es ist lediglich ein Erweckungsvorgang. Und je mehr wir gereinigt werden, der ganze Vorgang, das ganze Ziel der Praxis des Singles von Jesus besteht darin, dass je mehr wir gereinigt werden. Reinigt bedeutet, Ah, nur dass wir im Grunde mehr und mehr gesund werden. Unsere ursprüngliche Gesundheit oder unseren natürlichen Zustand als reine spirituelle Seele des Teil Krishnas wieder zu erwecken. Nur die Bhagavad Gita und andere Bücher, die uns Srila Prabhupada gegeben hat, haben das Ziel, wieder an Krishna zu erinnern. Da gibt es so viele Bücher in der Welt, da gibt es so viele Bibliotheken, da gibt es so viele Zeitungen, da gibt es so viele Nachrichten überall. Heute lesen die Leute gar nicht mehr so viel, sondern sie gucken mehr. Fernsehen. Und wie sagt man das noch? Comics, Bildergeschichten. Das heißt, die Menschen werden nachweislich heute fauler und fauler. Sich zu konzentrieren. Besonders wenn es um tiefere philosophische Gehalte geht. Und diese Bücher, oder Bücher haben ursprünglich den Sinn, uns zu behelfen, oder also zu helfen, den ursprünglichen Sinn des, oder den ursprünglichen letztlichen, das letztliche Ziel des Lebens zu erreichen. Durch Wissen, durch Kultur, durch Philosophie und auch durch Wissenschaft. Darum sollten wir verstehen, wer wir sind, dass wir nichts anderes sind als Teile Krishnas. Das ist die ganze Idee hinter Jnana, hinter dem Wort Jnana oder Wissen. Frau Bauer erklärt das vor langer Zeit, dass die Gesellschaft, dass die Menschheit noch mehr gründete auf den vedischen Prinzipien, auf den fortschrittlichen spirituellen Prinzipien, die uns durch die Veden gegeben wird. Pflichtigkeit kein Mensch wird darauf, Bücher zu lesen, die nicht von selbstverwirklichten Seelen verfasst worden waren. Was bedeutet selbstverwirklichen? Selbstverwirklichen bedeutet, dass jemand die Begrenzungen oder die Unvollkommenheiten, die Begrenzung des materiellen Daseins überschritten hat. Und was bedeutet das? Wir sind alle bedingte Seelen in der materiellen Welt. Bedingt bedeutet, dass wir vor allen Dingen so viele Fehler machen. Und im Einfluss der materiellen Energie begehen wir so viele Fehler, wir haben begrenzte Sinne. Wir haben die Neigung zu betrügen. Und wir leben in Illusionen. Und durch diese Unvollkommenheiten disqualifizieren wir uns, vollkommenes Wissen zu geben. Das ist ein Punkt, den wir schon oft gehört haben. Aber es ist immer wieder wichtig, sie daran zu erinnern, dass wir, wie gut wir sind, wie begrenzt wir sind. Und dass wir im Grunde gar nicht so großartig sind, wie wir denken. Nur die ganze materialistische Zivilisation ermutigt uns, nur mehr und mehr dieses Bewusstsein, dieses falsche Ego zu entwickeln, dass wir die Kontrollierer sind, dass wir die Genießer sind, dass wir die Besten sind, dass wir die Krone der Schöpfung sind. All diese Konzepte hören wir oder wirken uns auf uns ein, ständig. Deshalb ist es sehr wichtig, dass wir verstehen, dass wir im Grunde gar nicht so unbedeutend sind, dass wir unbedeutend sind, dass wir unvollkommen sind, dass wir so viele Fehler begehen. Und dass wir nur in jeder Situation so hilflos sind, immer abhängig sind. So, das ist ein sehr wichtiger Punkt zu verstehen. Aber je mehr man von den niederen Erscheinungsweisen der materiellen Natur beeinflusst wird, das heißt Leidenschaft und Unwissenheit, je mehr vergisst man diese Dinge. Diese grundlegenden Dinge, die notwendig sind, um erfolgreich zu sein im Leben, um Fortschritte machen spürbar. In diesem Vers erklärt uns Krishna die Wichtigkeit, immer an ihn zu denken. Und es ist nicht möglich, an Krishna immer zu denken, wenn der Geist aufgewühlt ist, wenn man nur ein verunreinigtes Herz hat. Es ist sehr schwierig, den Geist auf Krishna zu richten. Unser Geist fühlt sich ganz natürlich und spontan angezogen von den äußeren Objekten, von der materiellen Welt, von Manifestationen der materiellen Welt. Und solange wir nicht, wie Prabhupada hier nur in der Erläuterung sagt, wünscht der Prabhupada etwas sehr, wie sagt man, sehr direkt ist, sehr strikt ist oder sehr, wie sagt man, sehr frank. Wie sagt man frank?
Eigentlich offen.
Ah?
Offen.
Ja, offen, sehr direkt, sehr offen. Nur der letzte Erfahrung, dass wir den Geist zwingen müssen, ein Krishna zu tun. Heute spricht man sehr viel davon, dass man natürlich sein soll und dem Geist freien Lauf lassen sollte. Man sollte nichts Unnatürliches tun, man sollte sich nicht zwingen zu irgendwas. Es muss alles natürlich fließen. Aber das ist nicht, was Krishna uns sagt. In der Bhagavad Gita erklärt uns Krishna, dass es nämlich verschiedene Naturen gibt. Da gibt es die höhere Natur, die spirituelle Natur und die materielle Natur. Und was natürlich ist auf der materiellen oder auf der Ebene der materiellen Natur, ist nicht unbedingt natürlich nur auf der spirituellen Ebene, der spirituellen Natur. Nur das heißt mit anderen Worten, dass wir, wie Prabhupada erklärt hat, dass wir zwei Naturen im Herzen haben. Und je nachdem, was für Gemeinschaft wir haben, entwickeln wir verschiedene Naturen, manifestieren wir diese verschiedenen Naturen. Das heißt, in unserem Herzen gibt es eine dämonische Natur, eine materialistische Natur. Und es gibt auch eine spirituelle Natur. Und je nachdem, was für Gemeinschaft wir haben, wenn wir eine spirituelle Gemeinschaft haben, kommt die spirituelle, manifestiert die spirituelle Natur. Wenn wir uns natürlich unsere spirituellen Aspirationen oder unsere Neigungen, Wünsche erwecken. Und wenn wir Gemeinschaft haben mit materialistischen Menschen, für die spirituelles Leben praktisch nicht existiert und für die auch Gott nicht existiert, werden wir in der gleichen Weise auch die gleichen Wünsche, die gleiche Mentalität entwickeln, wie sie diese Menschen haben. Nur das heißt in den Schriften, dass in der heutigen Zeit, dass wir Kali Yuga leben, dass eine sehr unglück verheißene Zeit, eine unglückliche Zeit ist für spirituelles Leben. Das ist einfach liegen gegangen. So wichtig, ne? So, das heißt, wir leben in der heutigen Zeit im Kali Yuga. Und das Bhagavatam erklärt uns, dass das Kali Yuga hauptsächlich oder mehr und mehr von der Erscheinungsweise der Unwissenheit beeinflusst ist. Mehr und mehr durch den Einfluss der Erscheinungsweise der Unwissenheit steht. Während in den vorhergehenden Zeitaltern der Einfluss der Leidenschaft und Einheit stärker wird. So heißt es zum Beispiel im Zeitalter Yuga, im ersten Zeitalter, dass die Menschen, also dass die Welt und den Einfluss der Erscheinungsweise der Reinheit stehen. Und wenn man sich in der Erscheinungsweise der Reinheit befindet, hat man ganz natürlich ganz andere Neigungen, eine ganz andere Mentalität. Die Neigung oder die Anziehung zum spirituellen Leben, zur Selbstverwirklichung, ist etwas ganz Natürliches, ist etwas ganz Spontanes. Und im Laufe der Zeit nahm der Einfluss der Leidenschaft und Unwissenheit mehr und mehr zu. Und entsprechend zu diesem Einfluss der niederen Erscheinungsweise verloren die Menschen mehr und mehr Interesse an Selbstverwirklichung und spirituellen Leben. Und genau diametrisch entgegengesetzt zur Erscheinungsweise der Reinheit befindet sich die Erscheinungsweise der Unwissenheit. Oder Tamogunach. Tamo bedeutet im Grunde Dunkelheit. Die Erscheinungsweise der Dunkelheit. Und in der Bhagavad Gita erklärt uns Krishna, wenn jemand beeinflusst ist oder im Einfluss der Erscheinungsweise der Unwissenheit steht, dass er völlig verwirrt ist. Und dass er sich ganz spontan, ganz natürlich angezogen fühlt zu allen möglichen Dingen, die ihm völligen Widerspruch zu seinem eigentlichen Selbstinteresse stehen. Nur so sehen wir zum Beispiel heute so viele Neigungen oder so viele, wie sagt man, Laster, Anhaftung da sind, durch die der Mensch sich sein Leben ganz systematisch zerstört. Oder alle Möglichkeiten zerstört, sich spirituell zu verwirklichen. So die Erscheinungsweise Unwissenheit, der Bhagavad Gita, natürlich uns Krishna. Wenn jemand in der Erscheinungsweise der Reinheit den Körper aufgibt, wird er langsam erhoben, bekommt er bessere oder höhere Formen. Oder in anderen Worten geht es um den himmlischen Planeten, steigt langsam auf. Wenn jemand den Körper aufgibt in der Erscheinungsweise der Leidenschaft, Rajagune, mag es sein, dass er auch ein bisschen erhoben wird. Aber grundsätzlich bleibt er auf der gleichen Ebene. Nur das heißt, er fühlt sich wieder angezogen und fruchtbringenden Handlungen. Karma kann. Und dann, wenn jemand in der Erscheinungsweise der Unwissenheit in Tamaguna seinen Körper aufgibt, heißt es, geht er, sinkt er ab in jeder Form. Jaganya, das ist ein wichtiges Wort, was Krishna in diesem Vers benutzt, wo das erklärt. Jaganya bedeutet abscheulich. Das heißt, wenn jemand sich in der abscheulichen Erscheinungsweise der Unwissenheit befindet, gleitet er langsam in jeder Form des Lebens. Und das ist das Hauptthema in diesem Kapitel der Bhagavad Gita. Wie man den Höchsten erreicht. Krishna erklärt uns in diesem Kapitel, wie wir durch die Entwicklung von Krishna-Muster mehr und mehr Krishna bewusst werden, mehr und mehr unser Bewusstsein sich klärt, mehr und mehr wir wach werden sozusagen, mehr und mehr uns wieder erinnern, dass wir ewige Teile, ewige Diener Krishna sind. Und in unserem Inneren der Wunsch stärker und stärker wird, Gemeinschaft zu haben mit Krishna, Krishna zu dienen, Gemeinschaft zu haben mit den Vaishnavas. Und letztlich zu Krishna zurückzugehen. Und diese materielle Welt zu verlassen. In einem folgenden Vers erwähnt Krishna, dass das Bewusstsein, was man zum Zeitpunkt des Todes entwickelt hat, oder in dem man sich zum Zeitpunkt des Todes befindet, dass dieses Bewusstsein entscheidend ist für die nächste Existenz. Und Prabhupada gibt ja ein sehr schönes Beispiel. Er gibt das Beispiel des Schmetterlings, oder der Raupe, besser gesagt. Die Raupe, die ständig an die Form des Schmetterlings denkt, und dadurch im gleichen Leben einen Schmetterlingskörper bekommt. Und in der gleichen Weise erklärt uns der Prabhupada hier, wenn wir vom Glück begünstigt sind und wir absorbieren uns mehr und mehr und mehr im Krishna-Bewusstsein, das ist auch ganz natürlich durch die Gnade Krishnas eine bessere Möglichkeit gegeben wird, Krishna zu dienen. Und wenn wir erfolgreich sind, wenn wir in dem Maße Krishna bewusst sind, dass wir befreit sind von allen materiellen Verunreinigungen, unser Geist, oder nicht unser Geist, unser ganzes Bewusstsein, völlig absorbiert ist in Krishna, erklärt uns Krishna Bhagavad, dass wir ganz natürlich durch seine Gnade zurückgehen in die spirituelle Welt. Da gibt es einen sehr wichtigen Vers in der Bhagavad, wo Krishna sagt, Janma Karma Chame Divyam Bam Vekti Tatvata Chaktva Dihankula Janma Naiti Mamantiswaja. Das bedeutet, Krishna sagt, wenn jemand das transzendentale Wesen, Divyam, das transzendentale, die transzendentale Natur meiner Geburt, Janma und Karma, das heißt die transzendentale, überweltliche Natur, meines Erscheinens und meiner Aktivitäten versteht, in Wahrheit versteht, Tatvata, das heißt nicht spekuliert, sondern gehört hat, gelernt hat, von autorisierter Quelle, oder gehört hat von autorisierter Quelle, spirituellen Meister, also von vedischen Schriften, dann heißt es, wenn er den Körper aufgibt, wird er niemals wiedergeboren. Sondern gereichte mein Reich und werde niemals wiedergeboren. Das ist ein Konzept, was sehr so gut wie unbekannt ist. In der westlichen sogenannten Zivilisation haben wir keinerlei Vorstellung davon, dass es ein ewiges Leben gibt, ein ewiges Reich gibt. Das ist jenseits dieser materiellen Manifestation die spirituelle Manifestation, wo weder Geburt, Alter, noch Krankheit, noch Tod gibt. Oder wie uns Schriften erklären, nur auf der spirituellen Ebene, oder der spirituellen Welt, ist jedes Wort ein Lied. Das heißt, man spricht nicht. So besonders Deutsch. So eine abgehackte Sprache. Sondern, das heißt, in der spirituellen Welt wird nicht gesprochen, sondern wird gesungen. Und jeder Schritt ist ein Tanz. Und jeder Baum ist ein kalpavrikscher Baum. Ein Wunschbaum, der ihm alle Wünsche erfüllt. Und alle Gebäude sind, wie sagt man, gebaut, oder sind, wie sagt man in Deutschland, sind gebaut. Geschaffen. Sind geschaffen aus Chintamani, aus dem Stein, oder den Steinen der Weisen. Stein der Weisen, ich weiß nicht, was das richtige Wort ist, Touchstone. Steine weisen. Ja, diese Steine haben eine ganz besondere Wirkung. Ja, wenn diese Steine in Berührung führt mit irgendeinem unbedeutenden Metall, Blech oder Eisen oder dergleichen, dann werden dieses unbedeutende Metall umgewandelt in Gold. Und in der gleichen Weise, ne, heißt in den Vedischen Schriften, sind auch die großen Seelen, die Mahatmas, der Sadhus, der großen, geweihten Krishnas, sind auch wie die Chintamani-Steine. Chintamani, das heißt, durch die Gemeinschaft mit solchen großen Seelen wird man auch zu einer großen Seele. Wird man auch zu einem Gott geweiht. Das heißt, in den Vedischen Schriften heißt es, dass man die Qualität eines Vaishnavas daran messen kann, wie viele andere Personen er, wie sagt man, umgewandelt hat, transformiert hat in Vaishnavas. So, das ist ein Punkt, der nicht direkt damit in Beziehung steht zu dem Text hier. Ne? Aber der Punkt ist, dass nur in diesem Kapitel ganz speziell darüber gesprochen wird, nur wie der Krishna erreichen kann. So, da gibt es eine Aussage in Mahabharata, oder besser gesagt, das Mahabharata ist ein sehr umfangreicher Text, nur aus dem die Bhagavad Gita ein Teil ist, oder besser gesagt, die Essenz des Mahabharata ist die Bhagavad Gita. Die Bhagavad Gita hat ungefähr 800 Verse. Und diese Bhagavad Gita ist Teil des Mahabharata. Und das Mahabharata hat 120.000 Verse. Ist praktisch das Schriftstück, das größte, das umfangreichste Schriftstück in der Geschichte der Menschheit. So ein Mahabharata, sehr schöne Geschichten. Und nicht nur Geschichten, ne, wenn man heute von Geschichten spricht, also das Geschichten, die man hört und dann wieder vergisst. Das Mahabharata ist so komponiert, ist so verfasst, dass man das Mahabharata geläutet wird. Das wird gesprochen, nur nicht von unbedeutenden, bedingten Seelen im Mahabharata, sondern das Thema des Mahabharata ist die Geschichte der Pandavas, die Geschichte der Gurus, die direkt in der Beziehung zu Krishna stand, wie Krishna sozusagen begleiteten, während er vor 5000 Jahren auf diesem Planeten weilte, die assistierten in seinen göttlichen Spielen. In einem Teil des Mahabharata wird davon berichtet, dass die Pandavas aus einem Haus geflohen waren, das verbrannt worden war. Wir werden nicht weiter auf die Einzelheiten eingehen, das ist sehr, verliert sich sehr leicht, wenn man über das Mahabharata spricht, in den Einzelheiten. Man geht sehr leicht durch die, wie sagt man die?
Ja, nein.
Nee, durch die. Das weiß ich in Deutsch. Man verzweigt sich, wieso? Verzweigt sich genau. So, die Pandavas, die fünf Pandava-Brüder befanden sich im Wald, sie lebten inkognito im Wald.
Verbannt wurden.
Nein, das war vorher, bevor sie verbannt wurden. So, und in dieser Weise wandelten sie, überlebten sie im Wald, und sie waren ständig auf der Reise. Und in einem Moment, waren sie sehr durstig. Und so gab Yudhishthir, der älteste der Pandava-Brüder, gab es einem. Nur einem seiner Brüder, den jüngeren Brüder, den Auftrag, Wasser zu finden. Und so der erste Bruder ging los, auf der Suche nach Wasser. Und nach einiger Zeit fand er einen wunderschönen See und eine Lagune. Mit Lotusblumen, mit Kranichen, wunderschöne exotische Vögel, die zwitscherten und sangen. Und er ging sofort auf das Wasser zu, um seinen Durst zu stillen. Und als er in die Nähe des Wassers kam, hört er plötzlich eine unsichtbare Stimme. Das heißt eine Stimme, die vom Himmel kam. Und die sagte ihm, so wenn du jetzt wieder Wasser trinken willst, dann musst du mir erstmal eine Frage beantworten. Und wenn du mir diese Frage nicht beantwortest und das Wasser trinkst, bevor du mir die Frage beantwortest, wirst du sterben. Und weil die Pande was Kshatriyas war. Kshatriya bedeutet von Krieger natürlich. Sehr leidenschaftlich. Und sie war es nicht gewohnt, Befehle entgegenzunehmen, sondern Befehle zu geben. Und Kshatriyas sind es gewohnt, herausgefordert zu werden. Und das heißt in den Shastras, das heißt auch die Kshatriyas, die diese Natur haben, dass sie immer auf der Suche sind nach einem, wie sagt man, einer Gelegenheit für einen guten Zweck zu kämpfen oder auch andere zu beschützen. In dieser Weise verstand der Bruder Yudhishthiras, ich weiß nicht, wer das war, das war Arjuna, nur verstand, akzeptierte es sofort als eine Herausforderung. Und sucht das Schwert und suchte nach der, versuchte die Person zu finden, die es ihm gesprochen hat. Aber er konnte sie nicht finden, die Stimme blieb unsichtbar. Und die Person blieb unsichtbar. Und er steckte sein Schwert wieder ein, geht auf das Wasser zu. Und so wie er ein bisschen vom Wasser getrunken hatte, fiel er tot um am Strand. Vom Blick da liegen. Und nach einiger Zeit, nachdem dieser Pandava nicht zurückgekommen war, gab Yudhishthira einem anderen seiner Brüder den Auftrag, seinen Bruder zu finden und nach Wasser zu finden, weil er sehr durstig war. Und so kam der zweite Bruder, ich denke, das war Bhima. Na, jedenfalls kam die, einer nach dem anderen kam zum Wasser. Und in der gleichen Weise hörte der zweite auch wieder, fand den See und hörte auch wieder die Stimme. Und er war auch nicht bereit zu antworten, sondern ging auch nur zum Wasser, trank das Wasser, zum Trotz trank er das Wasser und fiel auch um und blieb auch liegen am Strand. Und so ging das ein nach dem anderen, fiel tot um am Strand. Nicht am Strand, wie sagt man, am Ufer, fiel tot, zu Boden. Und ganz zum Schluss kam Yudhishthira selbst. Und als er die Stimme hörte, das heißt, im Mahabharata heißt es, unter den Pandava-Brüdern, Yudhishthira, der Rechtschaffenste. Deshalb hatte ihn Krishna auch auserkoren, oder aus, wie sagt man, ausgewählt?
Auserwählt.
Der Kaiser der Welt zu sein. Der Herrscher der Welt zu sein. Das heißt, im Grunde hatte Krishna die ganze Schlacht von Kurukshetra inszeniert, um die Stirnelemente zu beseitigen und um Yudhishthira und seine Brüder als die Herrscher der Welt zu etablieren. Aber es heißt, im Mahabharata heißt es, dass Yudhishthira sehr nobel war, sehr rechtschaffen war. Zum Beispiel war auch dafür bekannt, dass er immer die Wahrheit sprach, dass er nie eine Lüge sprach. Und als er die Stimme hörte, es heißt eine andere Sache, die auch gesagt wird im Mahabharata, da heißt es, dass Yudhishthira im Grunde nicht so sehr an die Natur eines Kshatriyas hatte, sondern mehr die Natur eines Brahmanes. Und dass er sehr angezogen war, mit Brahman das Umgang zu haben, mit dem Brahman das zu hören, mit ihm die Schriften zu lesen und so weiter. Er war sehr angezogen von der Gemeinschaft der Brahmanas. Im Mahabharata heißt es, dass er aber zur gleichen Zeit auch die Notwendigkeit verspürte, seine Untertanen zu beschützen. Oder besser gesagt, diejenigen zu beschützen, die bei ihm Zuflucht gesucht haben. So, und als Yudhishthira diese Stimme hörte, vom Himmel hörte, war er sofort bereit. Er sah, als er auch das Resultat sah, dass seine Brüder alle gestorben waren, war sofort bereit, die Fragen zu beantworten. Das war eine lange Liste von Fragen, die ihm gestellt wurden. Ich kann mich nicht an alle erinnern. Aber auf was ich hinaus will, ist eine Frage, eine von den Fragen. Und diese Frage war, was ist das Wunderbarste in der Welt? Wenn man diese Frage, wenn man eine Umfrage macht, ich auf die Straße mit dem Mikrofon, mit Thomas, und fragt die Leute, so, was halten Sie für das Wunderbarste? Da wird einer sagen, ja, meine Frau. Ja. Andere wird sagen, mein Auto. Oder unsere Regierung. oder einfach nur meine Briefmarkensammlung. Oder wer weiß was. Oder die neueste Rockband oder irgendwas. Das ist wunderbar. Oder die neueste Mode, das ist wunderbar. Aber du wirst ja, gab eine sehr wunderbare Antwort. Er sagte nämlich, das Wunderbarste ist, dass auch gleich 1000 Millionen von Personen in jedem Moment sterben, weil in das Reich des Todes gehen. Denken doch all diejenigen, die hier zurückbleiben, dass sie immer hier bleiben. In anderen Worten, dass sie kein Problem haben. Dass der Tod im Grunde nur für andere gilt. So, das ist eine interessante Sendung. Das ist im Grunde das Produkt unserer Illusion, meines. Dass wir denken, dass wir, in Südamerika gibt es einen Brasilianer, fragt, wie es ihm geht, und sagt er, tudo bem, alles klar, alles bestens. Und kein Mensch will auf die Idee kommen, kein Mensch sagt, die werden bestenfalls sagen, ich weiß nicht, in Deutschland, más o menos, besser oder, wie sagt man, oder ein bisschen weniger, so geht's mir. Aber kein Mensch nur wird zugeben, dass es ihm nicht gut geht. Das ist ein großes Problem. Und die Königin Kunti erklärt uns in der Srimad Bhagavatam, dass man, wenn man im Leben Ziele hat, wie eine schöne Familie zu haben oder Mitglied einer aristokratischen Familie zu sein, reich zu werden, schön zu sein oder eine weltliche Bildung oder bekannt zu werden, nur für eine weltliche Bildung, für seine Gelehrsamkeit, kann man nicht in Demut zum höchsten Herrn bilden. Und deshalb erklärt die Königin Kunti sogar, Königin Kunti ist auch eine sehr wichtige Person, Persönlichkeit im Mahabharata. Sie war nämlich die Mutter von den Pandavas. So erklärt die Königin Kunti. Nur nachdem sie im Wald gelebt hatten und großen Gefahren ausgesetzt gewesen waren, wo sie immer unter Druck gestanden hatte und immer in dieser Situation zu Krishna gebetet hatte, ihr zu helfen, sie zu befreien, sie zu beschützen. Erklärte die Königin Kunti, im Bhagavatam, wie dieser Vers erwähnt. Da betete zu Krishna, und Krishna, bitte gib uns wieder Probleme. Jetzt, wo wir befreit worden sind, wo durch die Kurus vernichtet worden sind, und wo es uns gut geht, ist es sehr leicht, das will ich vergessen. Und dann sagt die Königin Kunti, so bitte, schick uns wieder Probleme, dass wir gezwungen werden, an dich zu denken, bei dir Zuflucht zu suchen. Oder dann erklärt sie, weil jemand, der bei dir Zuflucht sucht, oder an deine Lotusfüße denkt, dass er die Bedingtheiten der materiellen Existenz überwindet. So, das ist auch ein interessantes Thema. Und die Königin Kunti war keine gewöhnliche Frau. Das heißt, der Mahabharata auch. Nachdem die Königin Kunti befreit worden war, dass sie obgleich im Palast lebte, nur nachdem Yudhishthira zum Kaiser geworden war, lebte sie auch sehr entsagt. Sehr entsagt, praktisch wie ein Sannyasi, wie ein Tapasvi, wie sagt man im Deutschen, eine Person, die sehr entsagt lebt. Eine Person, die lebte sehr, sehr entsagt. Und sie ging zum Schluss, ging sie auch in den Wald, nur als Dhritarashtra und wie ist die Frau von Dhritarashtra? Königin? Gandhari. Als Gandhari in den Wald gegangen war, zum Schluss, Dhritarashtra sich selbst entzündet hat durch mystische Kräfte, durch Yoga-Kräfte, nur heißt im Mahabharata, dass auch die Königin Kunti auch zum gleichen Zeitpunkt auch in den Wald gegangen ist, um ihr Leben zu werden. So, das letztliche Lebensziel, ne, wie uns Krishna Bhagavad erklärt, ne, sollte sein, dass wir zurückgehen zu Krishna, zurück in die spirituelle Welt. Nur, dass wir nicht wieder in diese materielle Welt zurückkehren, wieder einen neuen Körper annehmen und im Einfluss der schauungsweisen Natur unterworfen sind, sondern dafür zurückgehen in die spirituelle Welt. Und wie können wir dieses wunderbare Resultat erreichen? Das ist der Vers, den wir eben schon erwähnt haben, Krishna erklärt es. In diesem Vers, wenn man die transzendentale Natur des Erscheinens und der Aktivitäten Krishnas kennt, in Wahrheit kennt, wird man, wenn man den Körper aufgibt, niemals wieder geboren. Man geht in die spirituelle Welt, das heißt, man kommt nie wieder in die materielle Welt zurück. Srila Prabhupada erklärt das so, dass es aus diesem Grund nicht so einfach ist, Krishna zu sein. Das ist nicht so einfach. Das klingt ein bisschen, wie sagt man, simpel. Wenn man einfach nur die transzendentale Natur des Erscheinens und Krishnas und der Aktivitäten Krishnas versteht, dass man sich qualifiziert, in die spirituelle Welt zurückzugehen. Aber von allen Dingen, die wir in dieser Welt, die wir in dieser Welt erforschen können, ist es das Schwierigste, Krishna zu verstehen. Und wie können wir Krishna verstehen? Vor allen Dingen dadurch, dass wir Vertrauen haben in die Worte Krishnas selbst. Dass wir nicht spekulieren. Nur, dass wir Gemeinschaft haben mit denjenigen, die ein starkes Vertrauen haben in Krishna. Die fixiert sind. Wie nennt man fixiert? Wie ist das in Deutsch? Fixiert sind. Nur auf den himmelsvollen Dienst. Niemals abweichen vom himmelsvollen Dienst. Und die reine, lautere Liebe zu Krishna im Herzen entwickelt haben. Deshalb heißt es in den Vedischen Schriften, heißt es, an vielen Stellen, dass unser spirituelles Leben erst in dem Moment beginnt, wenn wir Gemeinschaft haben mit Krishna. Wir können spekulieren, wir können mutmaßen, wir können wissenschaftliche Forschung, wir können so viel Forschung betreiben. Wir werden niemals das Geheimnis entdecken, wie wir Zugang haben, Zugang bekommen zu Krishna oder zum transzendentalen Verständnis über Krishna. In welchen Schriften heißt es, dass dieses Geheimnis verborgen ist in den Herzen der Vaishnavas. Wenn wir den Segen eines Vaishnavas bekommen, Chaitanya Charitamrita heißt es, Brahmanda Brahmite Koni Bhagavanji Guru Krishna Prasad Bhai Bhakti Gata Kanyas. Da heißt es, auf seiner Reise durch die verschiedenen Lebensformen, über die verschiedenen Planeten, verschiedene Universen, mag es sein, dass eine vom Glück begünstigte Seele, Bhagya, bedeutet eine vom Glück begünstigte Seele, den Samen der Hingabe zu Krishna, den Bhakti Lata, das heißt mit anderen Worten, den Samen der Hingabe zu Krishna empfängt. Und den Samen der Hingabe, den Bhakti Lata, heißt im gleichen Vers, bekommt man durch die Barmherzigkeit von Guru Krishna Prasad. Prasad bedeutet nicht nur Essen. Nur die Überreste des Essens, das wir zu uns nehmen. Sondern Prasad bedeutet im Grunde Barmherzigkeit. Und da heißt es, dass diesen Samen, dass man den Samen der Hingabe zu Krishna bekommt, durch Guru Krishna Prasad, durch den spirituellen Meister und durch Krishna. Das heißt, durch die Kombination, Zusammenarbeit dieser beiden, Krishna und der spirituelle Meister. Spiritueller Meister bedeutet Repräsentant Krishnas. Weil die einen so nach außen gerichtetes Leben führen, so versunken sind in der Materie. Erscheint der spirituelle Meister oder erscheint Krishna in der Form des spirituellen Meisters oder schickt uns den spirituellen Meister, um uns wieder an Krishna zu erinnern. Ich glaube, wir dürfen niemals denken, dass Krishna und der spirituelle Meister eins sind. Es mag sein, dass sie eins qualitativ sind, aber niemals quantitativ. Das heißt nicht, wie die Mayavadis behaupten, wenn man die spirituelle Integration erlangt, oder Befreiung erlangt, dass man eins wird mit Gott, dass man verschmilzt mit ihm. Genauso wie die Tropfen wenn man die Tropfen, ein bisschen Wasser, ein Glas Wasser hat, und man schüttet das Glas Wasser in einen größeren Behälter mit Wasser, verschwindet das Wasser, was sich innerhalb des Glases befunden hat, mit der Masse des Wassers. Nur verliert praktisch seine Individualität, seine gesonderte Existenz. Das ist nicht das, was die Shastras, die vedischen Schriften, uns erklären. Und da gibt es einen wichtigen Vers, der aber auch wieder, wo Krishna sagt, Amayivang sajiva loke jiva bhuta sanat mana shakshtanam dhyan pagatishtanam kamshadim. Die Lebewesen sind meine ewigen fragmentarischen Teile. Das heißt, nicht nur Teile für eine gewisse Zeit, um dann wieder mit Krishna zu verschmelzen, sondern Krishna sagt, Sanatan. Sanatan bedeutet, dass die Teile ewig existieren. Genauso wie er ewig ist, sind es auch seine Teile und die Lebewesen ewig. Sie haben eine ewige, gesonderte, fragmentarische Existenz. Dann sagt Krishna, im zweiten Teil des Verses sagt Krishna, und die Lebewesen, meine ewigen fragmentarischen Teile, kämpfen sehr hart mit den sechs Sinnen, zu denen auch der Verstand gehört. Der sechste Sinn ist sozusagen der Verstand. So, wenn wir von den Sinnen sprechen. Störfaktoren. Solange diese Sinne nicht im Dienste Krishnas beschäftigt sind, sind es eine große Gefahr, die uns nämlich ständig von Krishna ablehnen, auch der Geist. Uns ständig ablehnen. Aber wenn man die Sinne, unter der Führung des spirituellen Meisters und auf der Grundlage des Shastras, in der regulierenden und der religiösen Prinzipien, wenn wir uns vor dem Dienst beschäftigt sind, dann werden diese Sinne, die mit dem Gift, mit Giftschlangen verglichen werden, die sozusagen unberechenbar sind, werden verglichen mit Giftschlangen, denen man die, sagt man, die Giftzähne rausgenommen hat. So wie man einer Giftschlange die Giftzähne rausgenommen hat, braucht man keine Angst mehr zu haben. Und in der gleichen Weise müssen wir es lernen, unsere Sinne in den Dienst Krishnas zu stellen. Wenn man diese Sinne nicht im Dienst der Krishnas beschäftigt, auch den geistigen Dienst der Krishnas beschäftigt, wird Maya und die materielle Energie, oder besser gesagt die Erscheinungsweise der materiellen Natur, ganz automatisch unsere Sinne unseren Geist beschäftigen, uns ablenken von Krishna. Und es wird schwieriger und schwieriger, an diese Dinge, an diese Divirma, an diese transzendentalen Dinge zu denken. Der Geist und Sinn doch zu beziehen. So Krishna-Bewusstsein ist die Praxis. Oder besser gesagt, der Sadhana, wie uns vor dem Dienst, ist die Praxis. Durch jedes Lernen, diese drei Dinge, diese drei wichtigen Dinge im Dienst des Krishnas zu beschäftigen. Das bedeutet der Körper oder die Sinne, dann der Geist, Mana, und die Worte. Im Dienste Krishna zu. Das ist unser wichtigstes Instrument. Wenn wir es lernen, unsere Sinne in den Dienst Krishna zu stellen, werden die Sinne automatisch mehr und mehr zufriedengestellt. Aber Krishna ist auch bekannt als Govinda. Govinda bedeutet derjenige, der die Sinne zufriedenstellt. Das heißt mit anderen Worten, nur dieses Konzept, dass man, wenn man keine, unregulierte Sinnbefriedigung hat, dass einem etwas fehlt. Das ist im Grunde kein vollkommenes Konzept. Weil es heißt, dass im Grunde unsere Sinne erst in dem Moment zufriedengestellt sind, voll zufriedengestellt werden, wenn sie gereinigt werden und sich mit Krishna beschäftigen. Deshalb ist Krishna auch bekannt als Rishikesh. Sarvopadi Vinim Moktam Tatvayaniranyam Rishikena Rishikesha Sevanam Vapyu Tate. Das ist eine sehr schöne Definition vom hingebungsvollen Dienst. Da heißt es, hingebungsvoller Dienst bedeutet, dass man seine Sinne, seine Indriyas, nur in den Dienst des Meisters der Sinne stellt. Rishikesh bedeutet sein Name Krishna. Rishikesh bedeutet der Meister der Sinne. Im Grunde sind alle Dinge von Krishna geschaffen und auch die Sinne sind von Krishna geschaffen. Und dann heißt es, wenn man sich in dieser Weise im Dienst der Rishikesh beschäftigt, wenn die Sinne in dieser Weise im Dienst der Krishnas beschäftigt sind, manifestieren sich oder erhält man zwei Resultate im Laufe der Zeit. Das eine ist Sarva Upadhi Vinimuktam. Sarva Upadhi, Sarva bedeutet alle. Upadhi bedeutet Bezeichnung. Wir haben so viele Bezeichnungen akzeptiert, so viele Namen akzeptiert. Dass wir zum Beispiel denken, wir sind der Körper, dass wir Deutsche sind oder Amerikaner oder Russen oder was immer. Dass wir Christen sind oder Muslim sind oder Buddhisten oder irgendwas. Dass wir weiß sind, dass wir schwarz sind. Dass wir alt sind, jung sind, schön, hässlich oder mittelmäßig. Dass wir gebildet sind oder dumm sind. Das sind alles Upadhi, sind alles Bezeichnungen, die sich auf unseren Körper und unseren Geist beziehen. So sei es, wenn man die Sinne in den Dienst Krishnas stellt, wird man befreit mehr und mehr von diesen Upadhis. Man versteht nämlich mehr und mehr, dass man nicht der Körper ist, dass man der Geist ist, dass man nicht die Intelligenz ist, dass man das falsche Ego ist, sondern dass man eine spirituelle Seele ist, eine reine spirituelle Seele. Und als solches ein ewiger Diener Krishnas. Sarva Upadhi Vinimuktam. Und Nirmalam. Nirmalam bedeutet, dass die Sinne gereinigt werden. Havidram. Nur das heißt, in der Bhagavad Gita gibt uns Krishna als Raja Havidram. Das heißt mit anderen Worten, Krishna ist der höchste Reine. Und wenn wir mit Krishna in Kontakt kommen, werden wir auch gereinigt. Genauso wie das Beispiel mit der Sonne. Nur die Sonne hat die Kraft, unreine Orte zu reinigen, zu desinfizieren. Ne? Wenn wir zum Beispiel Unreinheiten und irgendwelche, wie das man verunreinigen Dinge sind an der Erdoberfläche, zum Beispiel ein Jauche oder irgendwie sowas, hat die Sonne die Kraft, nur diese Orte zu, wie sagt man das? Zu reinigen. Ohne dass die Sonne selbst dadurch verunreinigt wird. Und in der gleichen Weise heißt es, dass Krishna auch nur wie die höchste Sonne ist, der höchste Reine ist. Und wenn wir uns in seinem Dienst beschäftigen, das heißt, wenn wir mit ihm meditieren und unseren Geist auf ihn richten, oder unsere Sinne im Dienst der Krishnas beschäftigen, dann wird unsere Sinne gereinigt. Und unsere ganze Existenz wird mehr und mehr geläutert, mehr und mehr gereinigt. So, das sind die wunderbaren Resultate, die man erhält, wenn man es lernt, ein Diener Krishna zu sein. Und da gibt es einen anderen Vers, auch im Srimad Bhagavatam, von dem zweiten Kapitel des ersten Kantos, wo auch darüber gesprochen wird, da heißt es, ne, wenn man Vasudeva Bhagavati, Bhakti Yoga Payodita, Tanatvashu Vailagyam Janam Chayam Aitvam. Und dieser Vers sagt, dass wenn man sich im Dienste Vasudevas beschäftigt, wenn man ein Diener Vasudevas wird, Vasudevas ein Name Krishnas, Krishna ist sehr viele Namen. Das heißt, wenn man sich im Dienste Vasudevas beschäftigt, bekommt man zwei, wie sagt man, Nebenergebnisse durch die Hingabe zu Krishna oder zu Vasudevas. Das erste ist, dass man befreit wird, dass man losgelöst wird von der materiellen Welt, von seiner anderen gottlichen Welt. Und das zweite ist, dass man motivloses Wissen bekommt. Selbst ohne irgendwelche vorherige Bildung oder Erziehung genossen zu haben, bekommt man transzendentales Wissen von innen, von Krishna, von der Übersee. Und deshalb erklärt uns auch das Bhagavatam, dass wenn jemand Fortschritt macht im spirituellen Leben, ganz gleich aus welcher sozialen Umgebung er kommt. Oder was immer sein Vorleben gewesen sein mag. Oder seine Qualifikationen, seine materiellen Qualifikationen sein mögen. Dass nur wenn er sich Krishna ergibt und sich absorbiert in uns vollen Dienst, dass er mehr und mehr tiefes, wissenschaftliches Wissen. Wissenschaft klingt heute ein bisschen komisch, aber Wissenschaft. Wie sagt man im weltlichen Sinn, wenn man so den ausführt. Aber im Bhagavatam oder in der vedischen Terminologie, in der Sanskrit-Terminologie, wird das Wort Vijnana benutzt. Wie gerne bedeutet nur nicht nur Wissen, obgleich Wissen, ne, diejenigen, die schon mal in Hindi oder ein bisschen sich mit Hindi beschäftigt haben, wissen, dass in Hindi das Wort wie gerne Wissenschaft ist. Ja, aber die ursprüngliche Bedeutung des Wortes wie gerne im Sanskrit ist Weisheit, verwirkliches Wissen. Da gibt es diese beiden Ausdrücke von gerne und wie gerne. Gerne bedeutet theoretisches Wissen, ja, was man einfach so büffelt. Ne? Man einfach nur auswendig lernt und wie ein Papagei wiederholen kann. Ja, ne? Und man hat seine Prüfung besteht, ne, in diesem Wissen. Und das und die zweite Form von Wissen ist wie gerne. Ja, wir können zum Beispiel theoretisch können wir verstehen durch philosophische Analyse oder wie sagt man, Untersuchung, Analyse. Ne? So. Können wir verstehen, dass durch der Körper sind. Durch den Vorgang von Neti, Neti, Neti. Ja, ich bin nicht das, ich bin nicht das, ich bin nicht das, ich bin nicht das. Ja, durch diese Form der Negation. Ja, immer mehr, 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 mehr zu der eigentlichen Substanz, der eigentlichen Identität. Ja, so, das kann man theoretisch oder wissenschaftlich, philosophisch, ne, kann man das durch Logik und Vernunft verstehen, dass man nicht der Körper ist. Aber diesen Punkt zu verwirklichen, ist nicht so leicht. Und das ist wie gern. Ja, wie gern, und diesen Punkt zu verwirklichen, dazu ist es notwendig, dass man sich Leute, dass man hier reinigt. Ja, das wird Tapas praktiziert. Ja, nur in vorherigen Zeiten praktizierten die Menschen mehr, viel mehr Tapas. Ja, sie verstanden das. Ja, selbst auf der materiellen Ebene mächtig wird durch Tapas, durch Entsagung, durch Buße und Entsagung. Wir sehen jetzt zum Beispiel ein Beispiel von Hiranyakashipu. Hiranyakashipu, wir haben das gerade vor kurzem, ne, das Festival von Nishiga Chaturdasi auf der Farm zelebriert. Und dieses Festival, das gründet auf dem Erscheinen Nishingadevs. Und wie wir so schön gehört haben auf der Farm, in den Klassen erschienen, Nishingadev, nur im Grunde war, nur wurde oft erwähnt, dass im Grunde Prahlad Maharaj die Ursache dafür war, dass der Herr in einer so unglaublichen, wundersamen Form erschienen war, in der Form des Shingadev. Weshalb war der Herr erschienen? Weil er von seinem Vater, von seinem leiblichen Vater, bedrängt wurde. Der Vater Prahlads hat in so vieler Weise versucht, seinen Sohn zu töten. Einfach nur dadurch, oder nur einfach nur aufgrund der Tatsache, dass er ein Vaishnava, ein reiner, geweihter Krishna ist. Dass er ihn, wie sagt man, dass er ihn nicht entdeckt, wie sagt man das? Dass er ihn erkannt hat. Dass er ihn erkannt hat als ein Vaishnava. Dadurch war er sehr neidisch geworden, Prahlad. Weil er so viele Bemühungen macht, Prahlad zu vernichten. Und letztlich gab er sich geschlagen. Und zum Schluss sagte Hiranyakashipu zu Prahlad: Prahlad, wieso kann ich dich nicht töten? Wo bekommst du diese Kraft her? Nur um jetzt wieder zu sehen. Wenn wir das im Zusammenhang sehen, ne, dann können wir verstehen, dass zu der Zeit Hiranyakashipu das ganze Universum erobert hat. Er war das die mächtigste Person im Universum geworden. Selbst die Halbgötter waren alle zu seinen Dienern geworden. Und deshalb war es unbegreiflich für Hiranyakashipu, dass sein eigener Sohn, der nur 5 Jahre alt war, so ein kleines Kind, dass er den nicht töten konnte. Er hatte so viele Dämonen, so viele Halbgötter getötet. Er hatte so viele Halbgötter, waren zu seinen Dienern geworden. Er hatte so viel Schaden, so viel Störung, so viel Angst und Schrecken angerichtet im Universum. Aber er konnte seinen kleinen Sohn, wie alt bist du?
10.
Doppelt so klein. Nee. Halb so klein. Wie du, bei Prahlad Maharaj. Und Prahlad Maharaj war so unschuld, so unschuldig? Ja. Ja, ein kleines Kind. Hat einfach ein unschuldiges Vertrauen in Krishna. Und als letztlich, wie gesagt, Hiranyakashipu ihn fragte, Prahlad, wo bekommst du diese Kraft her, mir zu widerstreben? Er sagte Prahlad, von Krishna. Aus der gleichen Quelle, aus der du deine Kraft bekommst, bekomme ich auch meine Kraft. Von Vishnu, von Krishna. Und das war der, wie sagt man der? Ja, das war der Tropf oder der zündende Funke. Nur durch den Hiranyakashipu völlig, wie sagt man im Deutschen, ausgeflippt. Nur total seine Fassung verloren.
Explodiert?
Ja, explodiert. Sofort zog er sein Schwert. Wo ist dieser Vishnu? Wo ist Vishnu? Und Prahlad sagte, Vishnu ist überall, Krishna ist überall. Und Prabhupada erklärt dazu, das war kein Spruch. Das war nicht einfach so, dass Prahlad das einfach nur so sagte. Sondern Prahlad war so Krishna-bewusst, dass er überall die Anwesenheit Krishna spürt. Und deshalb gab er diese Antwort. Krishna ist überall. Sehr schwer zu verstehen. Aber das ist ja die ganze Idee, dass Krishna das muss man verstehen, dass Krishna überall ist, dass Krishna hinter allem steht, dass alles Energie Krishna ist, Vasudeva, Savamiti, dass alles Krishna ist. Und als Prahlad Maharaj in diese Antwort gab, dass Krishna überall ist, nahm er sich sofort die Säule zum Ziel. Also, das war das Nächste, die Säule vor ihm. Wir sind auch in dieser Säule hier. Ja. Und Prahlad war so, ja, wir sind auch in der Säule. Alle Arme. So, wir brauchen gar nicht weiter zu erzählen, ihr wisst alle, was danach passiert. Das sind nämlich Krishna seiner grundlosen Herzlichkeit, um seinen reingeweihten Prahladmarsch zufriedenzustellen. Prabhupada erklärt dazu, dass nur wenn Krishna der Bhagavad Gita sagt, dass er erscheint, um die Dämonen zu vernichten und die Gottgewalt zu befreien und zu beschützen. Er schreibt der Prabhupada, dass es nicht notwendig ist für Krishna zu erscheinen, um die Dämonen zu vernichten. Weil Krishna so viele Energie und so viele Mittel und so viele Vertreter dir schicken kann. Sondern dass seine Hauptaufgabe oder seine der Hauptgrund seines Erscheinens sein müsste, die Gottgewalt zu beschützen. Die Gottgeweihten zu erfreuen. Und um die Gottgeweihten zu erfreuen, tötet Krishna manchmal Dämonen. Um die Gottgeweihten zu befreien von ihrer Angst, von ihrer Sorge, von dem Druck, von dem unnötigen Druck von den dämonischen Kräften. Das heißt, wenn Krishna einen Dämon persönlich tötet, ist im Grunde eine ganz besondere Herzlichkeit, die er dem Dämon zuteil werden lässt. Ja, das heißt, den Schatz, dass wenn jemand persönlich von Krishna berührt wird oder auch getötet wird, erlangt er Befreiung. Das ist ein bisschen schwer zu verstehen. Besonders für Menschen, die sich nicht so gut auskennen mit der Philosophie des Krishna-Bewusstseins. Nur wie das möglich ist, dass Gott tötet. Oder dass Gott andere anspricht, zu töten oder zu vernichten. Kriegshandwerk zu teilzunehmen. Aber unser Acharya hat dazu erklärt, dass das unsere begrenzte Sicht ist. Dass im Grunde Krishna völlig neutral ist. Und dass im Grunde nur die Reciprocate, wie sagt man das? Erwidert? Dass einfach nur die Haltung, die Lebewesen gegenüber ihm einnehmen, einfach nur, erwidert. Da gibt es Menschen, die sehen Krishna als Feind. Und Krishna akzeptiert, aus seiner grundlosen Herzlichkeit, akzeptiert er diese Rolle. Und da gibt es andere, die sehen Krishna als Freund oder als Liebhaber oder als Kind, schutzbedürftiges Kind. In der gleichen Weise erklärt die Acharyas, dass was immer die Haltung ist, mit der man sich Krishna nähert, Und das erklärt Krishna selbst auch in der Bhagavad Gita. Nur in dem Maße, wie man sich ihm ergibt, oder in der Haltung, in der man sich ihm nähert, Krishna akzeptiert diese Haltung. Und zugleich sind wir völlig neutral. Da gibt es ein sehr schönes Beispiel auch im Krishna-Buch, wenn man es finden kann. Und da heißt es, als Bhutana nach Vrindavan kam, Bhutana war von Kamsa geschickt worden, von dem dämonischen König Kamsa, um Krishna zu töten. Und Bhutana war erschienen in einer Form einer wunderschönen Frau, eine Amme. Weil sie so charismatisch war, so anziehend war, gewann sie sofort das Vertrauen der Bevölkerung, der Brita Basis. Und sie konnte sich frei umher bewegen. Und so ging sie auch in das Haus Krishnas, empfang Krishna. Und Krishna war, am Schlummern, ist das schon bei euch im Schlummern? Am Schlafen. Ja. Und sie nahm ihn hoch und versuchte ihn zu stillen. Aber sie hatte ihre Brust mit Gift eingeschmiert, weil ihr der Zweck ihres Erscheinens war, dass sie Krishna töten wollte. Und das heißt im Krishna-Buch, oder im 10. Kanto heißt es, dass als sie Krishna stillen wollte, schloss Krishna die Augen. Und er akzeptierte ihre Opferung. akzeptiere ihre Opferung. Da gibt es verschiedene Erklärungen von den Acharyas in diesem Punkt. Weshalb Krishna die Augen geschlossen hat. Als Krishna nämlich zu saugen begann er so stark zu saugen, dass er nicht nur die Milch saugte, sondern er saugte die Lebensluft aus dem Körper der Hexe, der verwandelten Hexe. Und das Wunderbare in diesem Spiel Krishnas war, dass Krishna in dem Moment, als sie ihn stillen wollte, völlig übersah, mit welchem Zweck sie gekommen war, ihn nämlich zu töten, ihm zu schaden, sondern akzeptierte einfach nur ihre mütterliche Zuneigung, Hingabe. Und deshalb heißt es, im Krishna-Buch heißt es, erstaunlicherweise, man konnte sich erstaunen, wenn Krishna unbegrenzt von Herzen ist, aber erstaunlicherweise heißt es, dass Bhutana befreit wurde und auf die gleiche Ebene erhoben wurde wie seine eigene Mutter. So dass sie dann heißt, wie Krishna so, äußerlich betrachtet, macht Krishna die Dämonen getötet hat. Im Krishna-Buch heißt es, als Bhutana tot umfiel, dass sie wieder ihre ursprüngliche Form als Rakshashi, als riesige Hexe einnahm. Krank, Gesicht. Und sie war riesig. Das heißt, für Meilen, ihr Körper erstreckte sich über Meilen. Als dieser riesige Körper plötzlich erschien, in Vrindavan, waren die Bhajabasis sehr erstaunt. Jedenfalls befreite Krishna diese Hexe aus seiner grundlosen Herzlichkeit. Und da gibt es auch viele andere Beispiele, Mahabharata. Die große Persönlichkeit in der Anwesenheit Krishnas, den Körper aufgab. Nur äußerlich betrachtet mag es sehr sanft zugegangen sein nach dem Schatten von Kushi. Aber das war halt die Natur der Kshatis. Es ist ein bisschen schwer, wertzuschätzen für Menschen, die keine Kshatri-Natur haben. Aber die Kshatis sind inspiriert durch Blut und durch das Schreien und die Herausforderungen. Das ist Kshatri-Natur. Kshatri-Natur ist eine andere Natur als die brahminische Natur oder Shudra-Natur, Vaishya-Natur. Und das heißt sogar im Mahabharata, dass Krishna ist auch Genuss, zeitweilig auch Genuss, diese
diese Helden, wie sagt man, der Kshatriya Natur zu, von diesem Geschmack zu kosten, dass er oft mit dem Panda was über Waffen sprach oder über Kämpfen. Und, so, das sind Krishna Pavan und Akela. Krishna ist der Ursprung von allem. Alles ist in Krishna zu finden. Alles, was wir sehen, alles, was sich auf der materiellen Ebene und überhaupt in der materiellen Welt manifestiert. Und in der, nicht nur in der materiellen Welt, in der ganzen Schöpfung manifestiert. Also ein Ursprung von Krishna. Ist in der reinen Form von Krishna zu finden. So, jetzt machen wir schließlich mal einige Fragen dazu oder Kommentare. Zum Thema?
Ja, alles mit dem, dass man den Geist auf Krishna zwingen soll, den auf Krishna zu bringen. Das bildlich ausgedrückt sagt er wahrscheinlich dann so: Geist, wenn du jetzt nicht gleich an Krishna denkst,
dann.
Ja, nicht so dramatisch, aber. Die einfachste Form, wie man an Krishna denken kann, ist, indem man Hare Krishna chantet. Hare Krishna. Hare Rama. Weil Krishna nicht verschieden ist von seinem Namen. Nama Chintana Krishna Chaitanya Vasudeva Puna Shudoni Tyanato Vinatam Nama. Ein sehr schöner Text aus dem Puranas. Da heißt es, dass Nama Chintana Krishna, der heilige Name Krishnas, ist nicht verschieden von Krishna und gibt uns alle möglichen Segnungen, sagt man, wie wir eben erklärt haben, Chintana. Gibt uns Segnung, so viele Segnungen. Name Chaitanya Rasa Vigraha. Chaitanya Rasa Vigraha bedeutet, dass der heilige Name auch in dem Sinne nicht verschieden ist von Krishna, als dass uns durch den heiligen Namen auch, dass wir durch den heiligen Namen alle Rasas, wie sagt man, alle Beziehungen zu Krishna haben können, erwecken können. Dann heißt es Purna. Puna bedeutet, dass der heilige Name vollkommen ist. Das heißt, in sich selbst, wie sagt man, Puna, wie sagt man es im Deutschen? Was das heißt, dass man nichts anderes braucht, wie sagt man? In sich selbst,
zufrieden
in sich selbst, vollkommen. Puna, Shuddha. Shuddha bedeutet, der heilige Name ist immer rein. Kann niemals verunreinigt werden. Genauso wie Krishna, immer rein ist und nicht verunreinigt wird. Puna, Shuddha, Nitya ist ewig, ist nicht eine Mode, den heiligen Namen zu chanten, ist nicht ein neuer Name, und der dann wieder durch einen anderen ersetzt wird, wenn die Mode vorbei ist. Puna, Shuddha, Nitya, Mukta. Mukta bedeutet, ist immer befreit. Unter allen Umständen ist der heilige Name immer transzendental. Abhinnatvam Namino. Abhinnatvam Namanamino bedeutet, dass Krishna und sein heiliger Name nicht verschieden sind. Das heißt, wenn wir den heiligen Namen chanten, wie Papa das erklärt in der Erläuterung hier, ist automatisch unser Geist, unsere Zunge und unser Gehör im Dienst von Krishna verschwunden. Sehr mächtiger Punkt. Die Zunge von allen Sinnen ist die Zunge am maßlosen Zügel, das ist sehr schwer, die Zunge zu kontrollieren. Und deshalb geben wir der Zunge nur Prasadam, nur Speisen, die zu Krishna geopfert worden ist. Und wir sprechen möglichst nur über Inhalte, die mit Krishna als Menschen. Krishna Katha. Oder wenn uns am Hingehen uns vorne liegt. In der Weise die Zunge kontrolliert.
Sind eigentlich die Spiele Krishna zu diesem Spiel?
Habe ich deine Frage beantwortet?
Ja.
Sicher?
Ja.
Was war denn meine Antwort?
Weiß nicht mehr.
Wie beschäftigt man am besten den Geist? Oder wie beschäftigt man, wie kann man am besten an Krishna denken?
Wie man an Krishna denkt.
Das ist so.
der Geist, der in der gefolgten Sinne denkt, dann sind dein Gott geweiht, automatisch zuverlässig. Hare Krishna.
Hare
Krishna. Hare Krishna. Hare
Rama.
Und das ist so ein wunderbarer Vorgang. Oder?
Ja.
Sicher? Eine andere Frage? Vielen Dank.
Ja, also die Spiele von Krishna, die so im Bhagavad Gita stehen, und Krishna,
für was?
Also die Spiele von Krishna, die so im Bhagavad Gita stehen, ist da eigentlich im Mahabharata auch etwas erwähnt oder sind die da nicht so erwähnt?
Ja, sind andere Spiele.
Sind andere Spiele.
Andere Lieder. Das haben wir gehört, auch in dem Wissen. Für die Tee hat das schon.
Kannst du
vergessen. Und da reite ich jetzt gerade vor. Ich habe gehört, das schon übersetzt. Ich bin nur editiert noch, wenn du jetzt gelesen
hast. Ja, warum hast du
gesagt? Habe ich so fahren gesagt?
GPT war das da.
Ah, ja, Brahma Hutt hat das gesagt. Das habe ich gesagt. Das war deine Frage?
Ich meine, ich habe den Eindruck, dass der Srimad Bhagavatam wichtig ist, wie es mal war.
Ja, oder? Richtig.
Beim Srila Prabhupada hat auch immer gesagt, dass für manche einfachen Szenen sogar das Mahabharata sogar besser ist.
Mahabharata ist mehr Karma Kanda.
Mhm. Mhm, genau.
Obgleich das ganze Mahabharata auf Krishna, wie sagt man? Krishna Hinweis, auf die Hingabe zu Krishna Hinweis. Weil Krishna absolut ist. Krishna ist absolut. Absolut bedeutet, dass er jenseits von Gut und Böse steht. Und manchmal wurden die Pandavas in verschiedenen Stellen. Im Mahabharata auch, wenn die Pandavas auf die Probe gestellt. Auf die Probe gestellt. Nur zum Beispiel konnte kein Mensch verstehen zum Schluss, nur wieso Duryodhana in einer solchen Weise getötet wurde, wie getötet wurde. Oder wie Duryodhana, wie Dronacharya und wie Bhishma getötet worden wurden. Von moralischen Standpunkt aus betrachtet, wurden sie unmoralisch getrennt. Und die Pandavas, Arjuna und auch die anderen Pandavas, waren nicht bereit gewesen, diese Mittel anzuwenden, weil die Kshatriyas, sie waren alle so geschult, dass sie alle auf der Ebene von religiösen Prinzipien kämpfen. Das heißt sogar, im Mahabharata heißt es, dass die Kurus, dass Duryodhana und auch die Brüder Duryodhanas, dass sie sich alle, Mühe gaben, immer alles, was sie taten, auf der Ebene der religiösen Prinzipien auszuführen. Und deshalb waren sie sehr gestört, als Krishna Arjuna anstiftete zur unmoralischen Handlung. Und deshalb ist es sehr schwer zu verstehen, wieso Krishna Gott sein kann, wenn er manchmal so unmoralische Anweisungen gibt. Das ist ein sehr, sehr, sehr subtiler Punkt. Und weshalb handelt Krishna manchmal unmoralisch? Um seine Gemeinde zu beschützen. Seine Gebeine sind ihm wichtiger als alle Moral. Krishna ist bekannt als Bhaktavatsala. Bhaktavatsala bedeutet jemand, dem die Gottgeweihten sehr lieb sind. Und wenn es darauf ankommt, wird sich Krishna immer für seine Gottgeweihten entscheiden, selbst wenn scheinbar die ganze Welt und die ganze Moral, die ganze Logik dagegen stehen. Und deshalb gibt Krishna auch Arjuna den Rat in der Bhagavad Gita. Er sagt Arjuna so, du erklärest der Welt, dass mein Geweihter niemals vergeht. Wie sagt man? Das heißt, mit anderen Worten, dass Krishna seine Gottgeweihte immer beschützt hat. Und weshalb sagt Krishna das Arjuna? Weshalb sagt er, ne, fordert er Arjuna das? Warum sagt er das nicht selber? Ja. Weil das war nicht so ganz klar, ne, wenn Krishna solche Sachen verspricht, ne, dass er das auch einhalten will. So, man kann Krishna nur verstehen, wenn man geweiht ist. Das ist das Geheimnis. Ja.
Also, ich kann mir schon vorstellen, dass man vielleicht, ich meine, wenn du sagst, Bhagavad Gita zu Bhagavad-Gita.
Genau wie zum Beispiel auch in Vrindavan, der Vasalila-Tanz bei den Gopis. Ja. Völlig unmoralisch.
Ja.
Mit jungen Mädchen, zumindest in der vedischen Kultur, war das undenkbar, dass junge, unverheiratete Mädchen in der Nacht rausgehen, um sich mit einem Jüngling im Wald zu treffen. Ja. Und nicht nur einen, sondern das ganze Dorf. Ne? Und die Eltern und die Verwandten, die waren aus, und sich, wo geht ihr hin, was ist los? Weil das war undenkbar. Nach den Prinzipien der strikten vedischen Kultur, wenn ein junges Mädchen die Nacht außerhalb des Hauses verbrachte, dann wurde sie keiner mehr heiraten. Und deshalb denken manchmal Leute, wenn sie von Krishna hören und ein bisschen gehört haben von der indischen Philosophie, von den indischen Sagen und so, und Märchen, dass Krishna, wie kann Krishna Gott sein, wenn er unmoralisch ist? Aber dass im Grunde Krishna all diese Dinge tut, um seine reinen Geweihten zufriedenzustellen. Um ihre laute, reine Liebe zu erwidern, sagt man? Das ist ein höheres Prinzip. Bhakti ist ein höheres Prinzip als alle anderen moralischen und philosophischen und was Prinzip. Ja, da wollte ich was sagen.
Ich wollte fragen, ob jetzt Krishna ist ja nicht, wenn er in der materiellen Welt ist, ist er immer noch in der spirituellen Welt. Also ist ja die Moral der materiellen Welt, kann man nicht in die spirituelle Welt anwenden. Genauso wie die materiellen Gefechte ja nicht spirituell anwendbar. Oder ist das falsch? Weil das sind ja zwei verschiedene Ebenen.
Ja. Ja, in der materiellen Welt ist alles relativ.
Gibt es dann auch spirituelle Gesetze? Oder sind das die Gesetze, die man kennt? Oder das, weil ich weiß aber nicht, materielle Gesetze gibt es.
Auf der spirituellen Ebene funktioniert alles auf der Grundlage von reiner Bhakti. Denn in der materiellen Welt basiert alles auf Lust. Und Prabhupada erklärt in der Bhagavad Gita, das ist das gleiche Prinzip. Lust bzw. reine Liebe zu Krishna, wenn diese reine Liebe zu Krishna beeinflusst wird von den Erscheinungsweisen der materiellen Natur, oder speziell von der Erscheinungsweise der Leidenschaft, und wenn diese reine Liebe zu Krishna transformiert in Karma, in Lust. Und wenn diese reine Liebe zu Krishna einmal umgewandelt ist in Karma, in Lust, das ist sehr schwierig, diese Lust wieder umzuwandeln in reine Liebe zu Krishna. Und genauso hier, in der materiellen Welt haben wir eine bestimmte Form, einen bestimmten Körper. Dieser Körper gründet auf unserem Wunsch, zu genießen, unabhängig zu genießen, die materielle Energie auszubeuten für unsere eigene Sinnbefriedigung. Das ist im Grunde die Grundlage unserer materiellen Existenz. Denn die spirituelle Existenz gründet auf dem Wunsch, Krishna zu finden, Krishna zu lieben, Krishna zu finden. Und beide, nur wenn in den Vedenschriften, wenn diese beiden Naturen verglichen, mit Gold und Eisen, genauso wenig wie man Eisen und Gold vergleichen kann, weil sie völlig verschiedene Qualitäten haben. In gleicher Weise kann man auch spirituell und materiell nicht vergleichen. Wie sagt man? Das heißt mit anderen Worten, Lust und reine, lautere Liebe oder Krishna Prema oder Bhakti kann man nicht vergleichen. Und deshalb, wenn wir unsere materiellen Vorstellungen anwenden oder beziehungsweise wenn wir versuchen mit materiellen Vorstellungen die transzendentalen Spiele Krishnas oder die spirituelle Welt zu verstehen, ohne uns im ausreichenden Maße gereinigt zu haben, kommen wir nur zu, wie sagt man, schaffen nur Störungen für uns selbst und andere. Deshalb ist es sehr wichtig, dass wir, bevor wir uns mit diesen vertraulicheren Themen des Krishna-Bewusstseins, also der Philosophie des Krishna-Bewusstseins, der Spiele Krishnas beschäftigen, dass wir jetzt immer in ausreichendem Maße gereinigt und qualifiziert sind.
Alle Gottgeweihten werden früher oder später, also ist meine Frage der Zeit, reine Gottgeweihten?
Das ist die Idee. Und wenn ich, dass wir bereit sind, dann gibt uns Krishna einen kleinen.
Man gibt ihm ein Leben, wenn er irgendwann mal.
Ja.
Wenn alle deine Gottgeweihten.
Ja.
Die nicht wollen, die werden später.
Die nicht wollen, die werden kriegen. Mit sanfter Gewalt. Das kann man. Jeder, der Gott geweiht ist, jeder, der Krishna muss in einige Zeit praktizieren. Er kann sein Leben, nur wenn er sein so schaut, wie sagt man so, sein Leben betrachtet, dann kann er sehen, wie das ganze Leben nichts weiter ist als in Richtung Krishna. Oder? Kleine Abwege, kleine Talfahrt mal dazu, und mal kleine, wie sagt man, auf. Aber die Tendenz ist so. Ja. Und dann sagt der Prabhupada ganz, wie sagt man, ganz trocken, sagt er, so wenn man letztlich dahin muss, warum nicht gleich? Warum nicht gleich? Weshalb, ne, hat Prabhupada das Beispiel gehabt, da war Prabhupada in New York, da sagte Prabhupada, sondern mit dem Empire State Building, das war zu der Zeit das höchste Gebäude da in New York. Da gibt es zwei Wege, wie man an die Spitze des Gebäudes kommt. Einmal, indem man die Treppen steigt. Jede Treppe, wie sagt man, nach der anderen besteigt. Und dann gibt es einen Fahrstuhl. So, wenn man in den Fahrstuhl geht, dann kann man und direkt zur Spitze kommen. Ohne viel Zeitverschwendung. Ohne viel Energie zu verschwenden. Und das ist der Vogel, dass ich mir von Dienst. Warum nicht gleich?
Und wie?
Hare Ram, Hare Ram, 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 Hare. Die alte Geschichte, die alte neue Geschichte.
Ich wollte noch eine Frage machen. Wie praktizieren wird Kavarage? Ja, wir können müssen in Krishna Bewusstsein uns vor dem Stand. Wie können wir wissen, wie uns vor dem Stand? Wenn wir hier Kavarage praktizieren, wir können alles in Krishna Bewusstsein.
Man muss lernen, alles in den Krishna zu
stellen.
Wenn das absolut nicht anders geht, dann gibt es auch Mittel für. Immer im Rahmen der vier regulierenden Prinzipien. Aber der hat sich was sehr Schönes erklärt dazu. In Bezug auf, was Krishna Bhagavad-Gita sagt. In 10 oder verschiedenen Kapiteln mit Krishna Hinweise, wie man sich an Krishna erinnern kann. Zum Beispiel, es ist ein Licht, das Licht der Sonne und des Mondes. Es ist die Fähigkeit im Menschen. Es ist die Kraft der Starken. oder den Tieren ist er der Löwe und so weiter und so weiter. Und dann irgendwann heißt es da auch, dass er der Geschmack des Wassers ist. Und dann sagt der Pater, so, Geschmack des Wassers bedeutet nicht nur Wasser, sondern alle Flüssigkeiten, ja, sind, befinden sich in dieser Kategorie von Wasser. Und dann sagt der Pater halt so, ja, genauso wie ein Alkoholiker. Ein Alkoholiker, bevor der seinen Alkohol trinkt, wenn der denkt, der Geschmack des, dieses Biers ist Krishna, und jedes Mal, wenn er das Bier trinkt, denkt er das, meditiert darüber, dass es der Geschmack des Biers Krishna ist, der wird auch geläutert. Kann man auch vorstellen, Krishna. Der wird auch langsam der Pfad, auch langsam der Weg geöffnet zu Krishna. Und so in dieser Weise, nur von Kaviti Mark. Kaviti Mark bedeutet, wenn man so viele Anhaftungen hat, dass man diese Anhaftung alle mit Krishna Bewusstsein in Beziehung geht. Während Kaviti und Niviti Mark. Und Niviti Mark bedeutet, dass jemand schon Geschmack entwickelt hat, dass man schon eine Anhaftung hat. Einen hingebungsvollen Dienst und daraus Freude ziehen. Dass man nicht mehr über die Umwege über die Umwege gehen muss. Herr Prabhupada hat auch was in anderen Punkten sehr interessant erklärt. Er sagte, dass das ganze vedische System, wenn man sich strikt an die vedischen Prinzipien hält, dass man selbst ganz gleich auf welcher Ebene man beginnt, wenn man sich an die vedischen Prinzipien hält, dass man letztlich zur Perfektion kommt. Und Baba gibt das Beispiel, er sagt zum Beispiel in Bengal, in Kalkutta, gibt es viele Kali-Verehrer, die die Halbgöttin Kali oder die Personifikation der materiellen Energie verehren, weil sie einfach das Essen vom Fleisch nicht aufgeben können und so viele sündhafte Handlungen nicht aufgeben können. Aber die verehren mit sehr viel Hingabe, verehren sie Kali. Und er erklärt zu der Baba, dass diese Kali-Verehrer, obgleich sie sich in einer sehr äußerlich betrachtet, einer sehr niedrigen Position befinden, besser situiert sind als unsere Christen in der westlichen Welt. Weil sich innerhalb des vedischen Systems befinden. Und die Prinzipien befinden. Als wenn jemand einfach nur sagt, oh, ich bin Christ und überhaupt nichts tut. Nicht mal die grundlegenden Gesetze und Prinzipien befinden. Und kein Konzept hat von Spiritualität. Ein heavy statement. Besonders für unser westliches Ego. Christliches Ego.
Kannst du bitte noch mal etwas zum Prasadam essen sagen?
Ich glaube, das ist schon so weit.
Also speziell dazu, weil ich habe mal gehört, dass man befreit wird, wenn man Prasadam isst.
Ja, das ist dein Weg, ja? Ja.
Gibt es da ein Beispiel
vielleicht? Der war der beste Spaßkanal am
besten. Aber von den neuen Prinzipien, Schafen und Ketten, für jede gibt es eine Persönlichkeit. Ich habe nie gehört, dass irgendjemand eine Persönlichkeit geworden ist für Essen und Prasadam.
Bima.
Das ist ein guter Punkt. Ja, muss ich mal untersuchen. Das ist ein Point of Investigation. Investigative Question.
Eine Vishnu Purana ist eine Geschichte.
Ja. Was heißt da? Wie geht es?
Von einem Vaishnav, der Vishnu Purana ist. Und es ist ein alter. Das ist von einem Big Syrup für meinen Tegel gegessen. Und der Hundetiger ist zurückgegangen.
Ein Beispiel im Leben von Ramanuja. Ich kriege es nicht mehr ganz zusammen. Da kennt jemand das. Diese Geschichte. Also da kam Ramanuja umgeben von einigen Schülern. Der kam an einem See vorbei und er hatte Prasada mitgenommen von dem Tempel. Und dann waren einige Fische und er schmiss das Prasada den Fischen zu. Und die Fische, die fraßen das Prasada. Und ging nach Vaikuntha. Und die ganzen Schüler von Ramanuja, die sahen das, wie die Schüler, wie die Fische befreit wurden, im Moment, als sie Prasada nahmen. Und die waren erstaunt, die fragten Ramanuja, wie ist denn das, dass die Fische befreit wurden? Sofort befreit wurden. Und wir essen schon so lange Prasada. Ne? Und wir sind immer noch hier. Und dann, jetzt komme ich in Schwierigkeiten, ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat. In etwa hat er gesagt, weil sie das blind, wie sie einfach so akzeptiert haben, ohne motivlos, ohne Argumente, ohne wie sagt man? Ja. Anderes Beispiel.
von Pickles, von der Farm, von der halben Schinkel. Ich glaube auch, man habe ich mal gehört, das Insekt auch.
Ja. So scharf, ja?
Wahrscheinlich verbrannt worden.
Kann man normal sterben hier?
Wir haben auch vor kurzem, da war ich in einem Tempel in Südamerika. Da war sogar ein Kolibri, der war im Tempel. Der war so, ein hohes Dach. Und der war irgendwie im Dachkreis herum und der war so voll, wie sagt man, voll Angst. Ja. Ja. Obgleich die Gottgeweihten versucht haben zu greifen, wieder rauszuholen. Der fiel einfach immer in den Dach rum. Und dann sind die Gottgeweihten den Tempel verlassen. Und dann blieben noch zwei oder drei Devotis zurück, die Chanten haben Pichten. Und plötzlich kam der Bodhi und der trank von dem Wasser, wo der Behälter ist, wo das Wasser zu Tulasi geopfert wird, setzt sich dahin und irgendwie verließ er dann den Körper, setzt sich hin und versank in den. Da gibt es eine andere Geschichte. Das wird in Puranas, glaube ich, so eine Geschichte, das sind Puranas. Da war eine Ratte, eine Tempelratte. Weil in Indien gibt es viele Ratten, die so im Tempel leben, die jeden Tag Prasada bekommen, die Prasada bestellen. Und dann die tanzen auf dem Altar, die haben so die Angewohnheit, auf dem Altar so rumzulaufen. Ja. Und da war eine Ghee-Lampe. Und diese Ghee-Lampe, die war einmal löschen. Irgendwie war die wurde immer kleiner und kleiner und kleiner. Und dann kam die Ratte und die näherte sich der Lampe. Und die Flamme war so klein, ne? Irgendwie, ich weiß nicht, wir kriegen wir zusammen. Jedenfalls fühlte sich angezogen von diesem kleinen blauen Lämpchen, kam und versuchte das zu, wie sagt man, zu. Ne? Und dadurch, dass sie die Flamme berührte, irgendwie schoss die Flamme wieder hoch. So, schoss die Flamme. Und die Ratte, die verbrannte sich die, wie sagt man, die und starb dadurch. Ne? Und die ging auch zurück zu Vaikuntha, weil sie einen Dienst zu Vishnu geleistet hat, an dem sie nämlich seine Lampe wieder entzündet hat, am Altar. So bekannte Geschichte.
Ich habe das gehört, dass sie ihren Schwanz angezündet hat und dann auch schnell rumgehüpft ist und so irgendwie.
Als Arati.
Und das auch noch.
Vielleicht war es ja der andere. Und dann gibt es doch das mit dem Wunder, der lief um den Tempel rum und dann ist eine Katze geirrt. Nee,
das ist schon sehr.
sehr, sehr esoterisch. Okay, ich sag mal, okay.
Nein!